ARD Sounds.
Wladimir Putin braucht Nachschub. Nachschub an der Front. Denn seit dem Überfall auf die Ukraine sind schätzungsweise 450.000 russische Soldaten gefallen. Und diese zu ersetzen, ist für Russland längst ein globales und extrem dubioses Geschäftsmodell. Russland lockt mit falschen Versprechen Männer weltweit in die russische Armee. Oft wissen sie nicht einmal, was auf sie zukommt. Wie genau diese Rekrutierung funktioniert und warum ausgerechnet Männer aus Asien jetzt im Fokus stehen, das haben die Verifikationsexpertin Alice Echtermann und ein Team vom NDR recherchiert. Sie nimmt uns heute mit auf Spurensuche und erzählt, wie Russland mit harmlos anmutenden KI-Videos und Jobplattformen Menschen ködert und sie dann wohl auf dem Schlachtfeld verheizt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Kevin Ebert und heute ist Dienstag, der 7. Juli. Hallo Alice, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Uns ist aufgefallen, dass jetzt Anfang des Jahres, also im Frühjahr ging das los, ganz viele Werbeanzeigen geschaltet wurden. Vor allen Dingen auf Facebook und Instagram. Also bezahlte Werbeanzeigen, aber auch zum Beispiel einfach so Reels, Videos, die von Bot-Accounts gepostet wurden. So ganz koordiniert immer das gleiche Video zum Beispiel.
I received a $4,500 bonus just for signing one contract.
Da hat man dann Musik unterlegt mit so einer KI-Stimme.
Here's how it works officially. This is a welcome bonus for those ready to serve under contract in Russia. The money is paid out.
Du kannst reich werden, du kannst irgendwie einen Bonus von mehreren tausend Dollar bekommen, nur um einen Vertrag zu unterzeichnen.
Everything is legal and processed through official government channels.
We provide. Und da wird eben aktiv rekrutiert für die russische Armee.
Claim your bonus and start a new life. Apply now.
Und dann wird man weitergeleitet auf eine Webseite. Und das hat uns neugierig gemacht. Da wollten wir dann herausfinden, wer steckt eigentlich dahinter.
Und was ist das dann für eine Website, auf der man da landet?
Die können wir uns auch gerne einmal kurz angucken.
Mhm.
Die ist noch online, die Seite.
Okay.
Wenn man da drauf geht.
Mach ich direkt mal. Warte. Genau, jobsinrussia.ru und da steht groß Job in Russia from $2,700 pro Month.
Genau, also $2,700 pro Monat ist dann so der Start des monatlichen Gehalts, was angeboten wird. Und man sieht aber darunter Fotos von Männern mit so Bauarbeiterhelmen und sieht jetzt erstmal nach ganz normaler Arbeit aus. Und dann steht da drunter, also es soll alles ganz schnell gehen. Sie helfen dir mit den rechtlichen Sachen, mit Visa, mit Unterkunft, Flügen und so weiter. Also diese Seite soll eine Art Vermittlungsagentur sein. Und sie nennt sich Workwire.
Und wenn man diese Website jetzt erstmal so sieht, da sind ja irgendwie so Bauarbeiter drauf. Also man hat ja jetzt erstmal noch nicht den Verdacht, dass es da auch um die Rekrutierung für die russische Armee geht, oder?
Genau, das ist überhaupt nicht ersichtlich aus der Webseite und auch nicht unbedingt aus diesen Videos, die wir gefunden haben. Es ist ein bisschen ein Unterschied, die bezahlten Werbeanzeigen, also die kann man ja bei dem Meta-Konzern in einem Werbeanzeigenarchiv nachschauen. Und die sind schon relativ eindeutig militärisch. Da sind dann als Bilder zum Beispiel marschierende Soldaten oder eben Tarnfleck oder so verwendet worden, sodass man das schon verstehen kann. Aber diese Bot-Videos, also gerade dieses, hey, willst du reich werden, geh auf die Webseite jobsinrussia.ru, da ist das überhaupt nicht klar, worum es geht. Die verwenden einfach nur so Musik und Symbolbilder aus Russland oder irgendwie von glücklichen Menschen. Und auch diese Webseite Jobs in Russia zeigt halt einfach nicht, dass es ums Militär geht. Das heißt, es ist da teilweise unklar. Wenn man aber schaut, einige der Anzeigen und verlinken auch eine Unterseite dieser Webseite Jobs in Russia. Und diese Unterseite, da sieht man dann auch, dass es um militärische Rekrutierung geht.
Konntet ihr erkennen bei eurer Recherche, wer die Zielgruppe dieser Website und von diesen Rekrutierungsvideos ist?
Uns ist aufgefallen, dass sich die Werbeanzeigen, also gerade die bezahlten Anzeigen, sehr eindeutig an Menschen in Indonesien richten. Und auch von diesen Videos, diesen Reels, die Bots auf Instagram gepostet haben, die sind zwar auf Englisch, aber auch die sprechen gezielt Menschen in Indonesien an. Und gerade diese Workwire-Seite spricht zusätzlich noch auch Kambodscha und teilweise Malaysia an.
Und die Website wirbt mit $2,700 Lohn pro Monat. Für Menschen aus diesen Ländern ist das ja schon sehr viel Geld, oder?
Ja, das ist sehr viel Geld für Menschen aus Indonesien zum Beispiel. Also der monatliche Lohn dort, der liegt sehr viel niedriger, eher im Bereich von ein paar hundert Dollar. Und wir sind ja dann noch tiefer eingestiegen in diesen Rekrutierungsprozess. Die Leute werden dann weitergeleitet von der Webseite auf einen Telegram-Channel. Und dort wird auch dann gesagt, also dass man das ganze Geld behalten dürfte. Man würde Unterkunft, Verpflegung, alles gestellt bekommen. Man müsste auch den Flug nicht bezahlen, die Ausrüstung nicht bezahlen, sodass man eigentlich hinterher reich sei.
Lass uns nochmal über diese Website sprechen, jobsinrussia.ru. Das ist ja die Rekrutierungswebsite von Workwire. Was steckt hinter diesem Workwire? Was habt ihr da rausgefunden?
Wir haben uns natürlich erstmal gefragt, ist das eine offizielle Rekrutierung für die russische Armee? Weil so wird es dargestellt. Ne? Es gibt ja auch sowas wie private Söldnergruppen. Das wäre dann ein Unterschied. Aber hier wird so getan oder zumindest beworben, dass du Teil der regulären Streitkräfte Russlands werden sollst.
Okay, also nochmal fürs Verständnis. Ihr wolltet herausfinden, ob diese Agentur Workwire wirklich ausländische Männer rekrutiert, die offiziell für die russische Armee kämpfen sollen. Richtig?
Genau, weil es gibt natürlich auch in Social Media, gerade bei Werbeanzeigen und wenn so Bot-Accounts benutzt werden, den Verdacht, dass es vielleicht auch ein Scam, also ein Betrug sein könnte, die Leute da reingelegt werden sollen oder abgezockt oder was auch immer. Deswegen waren wir da erstmal nicht überzeugt, dass wir jetzt hier das wirklich mit einer offiziellen Rekrutierungsagentur zu tun haben und haben halt nachgeforscht. Und es gibt sowas wie eine Unternehmenswebseite von Workwire. Und die haben wir uns auch mal genauer angeschaut und in den Registrierungsdaten dieser Webseite haben wir einen Namen gefunden und eine Adresse von einer Frau aus Russland. Natalia K.
Natalia K., was wisst ihr über diese Frau?
Natalia K. wirkte erstmal so von ihren Social-Media-Profilen ganz normal, keine Militärangehörige oder so. Wir haben festgestellt, dass sie eine Firma registriert hat in Russland und auf ihren Namen, so eine Art Kleinstunternehmen. Das Unternehmen heißt nicht Workwire, aber sie hat halt eine Art Personalvermittlungsfirma angemeldet. Und zwar ungefähr zur selben Zeit, als auch Workwire aufgetaucht ist. Und diese Personalvermittlungsfirma, die sie angemeldet hat, hat auch in der Unternehmensbeschreibung drinne stehen, dass sie sich um Vermittlung aus dem Ausland bemühen, sprich gezielt aus Ländern in Afrika und auch Indonesien und Kambodscha werden da gezielt genannt.
Und konntet ihr dann mit Workwire und Natalia K. über diese Vorwürfe sprechen?
Wir haben ihr eine E-Mail geschrieben und haben sie halt mit unserer ganzen Recherche konfrontiert und haben gesagt, ne, sind Sie die Geschäftsführerin von Workwire, haben Sie mit der Rekrutierung zu tun? Und sie hat dann tatsächlich zu unserer Überraschung geantwortet und gesagt, nee, ich habe damit gar nichts zu tun. Ihre Daten wären gestohlen worden, um diese Webseite zu registrieren. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Also man kann zum Beispiel, wenn man eine Kopie von Ausweisdokumenten von jemandem vorliegen hat, könnte man unter Umständen tatsächlich eine Webseite mit gestohlenen Daten anmelden.
Aber ihr habt Zweifel an ihrer Version?
Genau, wir sind da schon am Zweifeln, weil wir haben ihr viele Fragen gestellt und sie hat unter anderem gesagt, dass sie nur zivile Jobs vermittelt hätte mit ihrer Firma. Und das steht halt im Widerspruch zu einer öffentlichen Stellenausschreibung ihrer Firma, die wir gefunden haben im Netz, wo explizit drin stand, dass sie auch für die Streitkräfte Russlands Personal vermitteln. Und als wir sie dann nochmal explizit danach gefragt haben, hat sie nicht mehr geantwortet. Wir haben seitdem nichts mehr von ihr gehört.
Und auch alle weiteren Anfragen an mehrere Mailadressen, die ihr finden konntet, die blieben alle unbeantwortet. Wie seid ihr dann weiter in eurer Recherche vorgegangen, um noch mehr über dieses Unternehmen, diese Domain herauszufinden?
Ja, also wir sind von der Webseite aus weitergekommen in einen Telegram-Channel. Da war ein Einladungslink auf der Webseite und über diesen Link konnten wir dem versteckten Telegram-Channel von Workwire beitreten. Und da drin haben wir ganz viele Informationen gefunden, also Fotos, Anweisungen, wie man sich bewirbt und auch eben zum Beispiel eine russische Telefonnummer. Es war ein bisschen seltsam. Tatsächlich hat jemand dort gefragt, ja, ich habe die Telefonnummer meiner Agentin verloren. Kann mir jemand nochmal sagen, wie die Nummer war? Und dann hat jemand anderes diese Nummer gepostet. Und wir dachten, naja gut, dann kontaktieren wir diese Nummer mal, weil wir haben gesehen, die Nummer hat einen Account auf WhatsApp. Und man konnte dann ja auch sehen, dass das Profilfoto eine junge Frau ist. Und haben gedacht, gut, dann geben wir uns jetzt als jemand aus, der aus Indonesien kommt, der Interesse daran hat, der russischen Armee beizutreten, und haben halt einfach nur eine Nachricht, eine Chatnachricht an diese russische Nummer geschrieben und dann auch Antwort bekommen.
Hi, I want to join the Russian Army. Can you help me? I'm from Indonesia. I'm in Germany, but I have no visa and job.
Wir haben diese Chatnachrichten nachsprechen lassen. Was hat die junge Frau euch auf eure Fragen geantwortet?
Also erstmal war sie, glaube ich, schon ein bisschen skeptisch und hat erstmal gefragt, woher hast du diese Nummer?
Hello, who gave you my contact number? Send this person's name and phone number.
Dann haben wir aber gesagt, ja, die haben wir auf Telegram gefunden in diesem Workwire-Channel, und dann hat sie das wohl plausibel genug gefunden. Und dann hat sie gefragt,
do you want to be a soldier in Russian Army?
Haben wir gesagt, ja klar, aber ich würde gerne vorher wissen, was muss man denn da eigentlich so machen? Weil eigentlich wollten wir ja rausfinden, wo werden die Rekruten hingeschickt und wer steckt da eigentlich dahinter? Und auf einmal klingelte aber das Telefon. Also dann hat auf einmal die Frau angerufen über WhatsApp.
Hallo?
Dann haben wir erstmal ganz schnell einen männlichen Kollegen gesucht, weil wir uns ja als Mann ausgegeben hatten.
Okay, who am I talking to? Sorry, I didn't have bad reception.
Und der hat versucht, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und das Gespräch lief eigentlich ganz gut.
I just have some questions on the training. Because, I have no training. How will you train me as a soldier?
Die Antworten der Workwire-Mitarbeiterin, die habt ihr aus rechtlichen Gründen nicht mit aufnehmen können. Und ihr hattet das Gespräch nicht auf Lautsprecher. Was hat dein Kollege nach dem Gespräch davon erzählt? Was hat sie geantwortet?
Unter anderem hat sie halt erzählt, dass man dann in so ein Camp kommt, dass man da lernt, Waffen zu benutzen, dass man 2 Wochen bis einen Monat Training bekommt und danach an die Front geht.
Das hat sie gesagt, an die Front auch?
Ja, genau. Gegen die Ukraine zu kämpfen. Und ja, auf die Frage hin, ob das denn da gefährlich wäre, sagte sie dann sinngemäß so, ja, das ist ein riskanter Job, aber er ist halt sehr gut bezahlt.
I'm happy you called back. Will I meet you in Moscow or your company? And can I find information about your company online or just for me, so I know who I work with?
Wir wollten ja wissen, hat Workwire was mit dem russischen Verteidigungsministerium zu tun? Und das hat diese Frau am Telefon zumindest behauptet. Also sie hat gesagt, Workwire arbeitet offiziell für das Verteidigungsministerium, vermittelt Verträge mit der russischen Armee.
Das ist eine Hausnummer. Habt ihr das russische Verteidigungsministerium gefragt, ob das stimmt?
Ja, natürlich haben wir auch am Ende Russland konfrontiert. Wir haben aber keine Antwort bekommen.
Okay, also ihr habt dieses Telefonat führen können und da dann auch Hinweise, die das zumindest nahelegen, rausziehen können. Konntet ihr denn aber mal mit der anderen Seite auch sprechen? Also mit jemandem, der von Workwire rekrutiert wurde?
Wir haben uns da viel Mühe gegeben, jemanden zu finden, weil wir natürlich auch diese Seite der Geschichte hören wollten. Und vor allen Dingen hätte man da ja vielleicht auch hören können, ob die ganzen Versprechen, die Workwire macht, überhaupt eingelöst werden und was den Leuten geschieht, sofern sie denn das Ganze überleben. Wir haben in dem Telegram-Channel nach Hinweisen gesucht auf konkrete Personen, die wir identifizieren können. Und da haben wir ein Foto gefunden, zum Beispiel eines Flugtickets, auf dem ein vollständiger Name zu lesen war, von einem Mann aus Indonesien. Wir haben seinen Namen gehabt, haben dann darüber im Internet tatsächlich LinkedIn-Profile gefunden und konnten so ein bisschen uns seine Geschichte zusammenreimen. Also sein Name ist Mohammed Billy R. und er kam aus Jakarta. Und er war laut seinem LinkedIn-Profil bei einer Bank in Indonesien und hat da 10 Jahre gearbeitet und dann aber seinen Job vor, ich glaube, 3 Jahren ungefähr verloren. Und er hatte dann auf so Jobsucheportalen inseriert, dass er Arbeit suchte. Man konnte auch nachvollziehen anhand eines Profilfotos, dass er Familie hat. Und ja, so haben wir uns gedacht, dass er wahrscheinlich dringend Geld brauchte und Arbeit brauchte.
Konntet ihr denn auch kontaktieren? Also konntet ihr wirklich auch mit dem reden, dem auch mal Fragen stellen?
Wir haben eine E-Mail-Adresse von ihm rausgefunden und haben ihm eine E-Mail auch geschrieben Und tatsächlich hat er dann auch ungefähr 2 Wochen später einmal geantwortet, hat aber leider die Fragen nicht beantwortet, sondern einfach nur geschrieben, ja, Entschuldigung, ich checke meine E-Mails nicht so häufig, was möchtet ihr denn wissen? Und dann haben wir nochmal geschrieben und gesagt, ja, wir würden gerne wissen, was ist Ihnen so widerfahren in Russland, was machen Sie da und wie geht es Ihnen überhaupt? Und daraufhin haben wir aber leider nie wieder eine Antwort bekommen. Wir haben einen konkreten Fall, bei dem wir eine Person identifiziert haben, eine Spur einer Person in dem Telegram-Channel, ein Mann aus Kenia, Dennis Omvori hieß der, der ist tatsächlich bereits gestorben letztes Jahr. Da hat die Ukraine offiziell bekannt gegeben, seine Leiche wurde dort gefunden und von der ukrainischen Armee identifiziert. Auch sein Flugticket haben wir in dem Telegram-Channel von Workwire gesehen. Also unsere Versuche nach einem Menschen, der von Workwire rekrutiert wurde, zu suchen, sind gescheitert. Und leider muss man ja eben auch sagen, dass man bei vielen davon ausgehen kann, dass sie eben an der Front sind oder vielleicht sogar schon gestorben. Wir wissen aus Berichten und verschiedenen anderen Quellen, dass die Sterberate dieser ausländischen Rekruten in der russischen Armee sehr hoch ist.
Ja, naja, auch die Angestellte von Workwire sagt ja selber, das ist ein, wie sie sagen würde, ein riskanter Job. Konntet ihr denn irgendwie nachvollziehen, was mit den Menschen dann direkt passiert, die rekrutiert werden und nach Russland kommen?
Ja, also wie die Rekruterin uns schon verraten hat, kommt man erstmal in eine Art Trainingslager, Ausbildungscamp. Das kann man eben auch in dem Telegram-Channel nachvollziehen. Da haben sie eben ziemlich viele Fotos gepostet und immer zugeschrieben, hier im Trainingscamp. Und da war es natürlich immer schön und alle hatten gute Laune. Und diese Fotos von diesem vermeintlichen Trainingscamp und den Situationen dort in Telegram haben wir erstmal gezweifelt, dass das alles so authentisch ist. Und wir haben sehr, sehr lange gesucht. Wir hatten die Theorie, also meine Kollegen und ich, dass so eine Art ehemaliges Jugendfreizeitlager irgendwo im Wald in Russland sein könnte. Und haben gedacht, gut, wahrscheinlich eher auch in der Grenzregion zur Ukraine oder so in der Nähe zur ukrainischen Grenze. Und dann haben wir versucht, diese ganzen Freizeitlager uns anzuschauen und nach Übereinstimmungen auf den Bildern zu suchen. Es gibt ja so Einträge, wie bei Google Maps gibt es ja in Russland Yandex, das ist so das russische Google. Und da gibt es dann ja auch so Firmeneinträge oder eben einfach so Freizeiteinrichtungen, die dann Einträge haben, wo Fotos hochgeladen sind und so. Also genau wie bei Google. Und also haben wir die alle durchgeklickt. Und es gibt aber sehr, sehr, sehr viele Jugendlager in Russland. Und vor allen Dingen meine Kollegin war da sehr hartnäckig. Und irgendwann hat sie es dann geschafft, über verschiedene Methoden bei der Bilderrückwärtssuche, also dass man immer nach verschiedenen Bildausschnitten sucht und nochmal einen anderen Ausschnitt wählt und dann wieder in der Bilderrückwärtssuche bei Google sucht, ob es da Übereinstimmungen auf irgendwelchen anderen Fotos gibt. So ist sie dann irgendwann schlussendlich auf das echte Trainingslager gekommen. Und es war ganz woanders, als wir gedacht hatten.
Also ihr habt aber ermitteln können, wo dieses Trainingslager ist und dass es existiert.
Genau, wir haben das Lager gefunden. Es war nordöstlich von Moskau und es war gar kein Lager oder Camp, sondern so eine Art Ferienresort oder Reha-Resort. Sanatorium hieß das dann im Internet, also auf deren Webseite haben sie sich selbst Sanatorium genannt. Da kannst du dich halt so ja wie zur Kur, so einen Kururlaub machen. Und da waren wir erstmal sehr verdutzt, aber es stimmte alles überein. Also das war eindeutig der Ort, an den Workwire die Rekruten gebracht hat.
Wie lange bleiben die denn da eigentlich und werden da ausgebildet?
Also glaubt man der Rekruterin, die wir auf WhatsApp am Telefon hatten, dann so 2 Wochen bis einen Monat. Danach geht's an die Front. Und natürlich weiß man das nicht ganz genau, aber auch das ukrainische Verteidigungsministerium, was wir angefragt haben offiziell, hat uns mitgeteilt, dass die Ausbildung sehr kurz sei. Die sprachen dann von 10 bis 14 Tage Ausbildung. Also genau belegen können wir das nicht, aber verschiedene Quellen sagen da schon übereinstimmend, dass die Ausbildung wirklich nur wenige Wochen geht.
Das heißt ja, diese Menschen haben keinerlei militärische Vorkenntnisse. Die können vermutlich auch kein Russisch reden. Die trainieren nur wirklich sehr kurze Zeit. Und dann landen die mutmaßlich an der Front, also am gefährlichsten Fleck. Wie soll das funktionieren?
Ja, man könnte sagen, diese Menschen sind Kanonenfutter.
Also das sind eben, auf Englisch sagt man Expendables. Also man hat nicht so hohe auch politische Kosten, wenn diese Menschen sterben in der Heimat.
Darüber haben wir auch mit einem Experten gesprochen. Der Politikwissenschaftler Tim Glavion von der Uni Freiburg hat sich schon viel mit den Rekrutierungen von Ausländern für die russische Armee beschäftigt.
zum Beispiel die afrikanisch angeheuerten Söldner, die in der Ukraine eingesetzt werden, oft gegen ihren Willen, werden häufig auch an erster Front eingesetzt, ohne das nötige Training auch dafür. Und damit haben die eine extrem hohe Sterblichkeitsrate auch.
Es gibt da verschiedene Erfahrungsberichte in anderen Medien von Leuten, die entweder von der ukrainischen Armee gefangen genommen wurden, geflohen sind oder es anders geschafft haben, heimgebracht zu werden und dann eben Interviews gegeben haben und gesagt haben, sie hatten gar keine Ahnung, was sie da tun. Ihnen wurde einfach eine Waffe in die Hand gedrückt und dann wurden sie wirklich in die gefährlichsten Einsätze geschickt. Es gibt da auch Berichte von einigen, die sagen, dass gezielt die ausländischen Soldaten an die gefährlichsten Einsätze geschickt werden. Also wirklich das, wo man sehr wahrscheinlich verstirbt und wo andere lieber in Sicherheit bleiben, da wurden dann immer die Ausländer hingeschickt.
Leider ist für viele Menschen in diesen Ländern, wo rekrutiert wird, die eigene ökonomische Lage so desolat, dass sie vielleicht sogar bereit sind, in das Militär sich rekrutieren zu lassen. Jedoch muss man sagen, dass diesen Menschen wahrscheinlich nicht bewusst ist und dass diesen klar auch nicht kommuniziert wird, wie gefährlich diese Rekrutierung ist. Also man dann vielleicht erhofft, man ist dann halt als Fahrer oder als Arzthelfer oder als Logistikhelfer oder sowas vor Ort, aber dass man wirklich bis an die Front geschickt wird, ohne richtige Ausbildung, das erwarten wirklich niemand.
Und wir haben auch mit Tim Glavion darüber gesprochen, dass viele dieser ausländischen Soldaten tatsächlich nicht freiwillig in der Armee sind.
Sie unterschreiben ja auch einen Vertrag, den sie gar nicht verstehen. Der Pass wird abgenommen in vielen Fällen. Es wird keine Kommunikation nach Hause erlaubt.
Die haben halt keine Mittel und dann unterzeichnen sie diese Verträge und gehen an die Front.
Aber sie tun das unter falschen Versprechungen. Und ohne diese Versprechungen würden sie dort nicht hingehen. Und im Gegenteil wären sie dann oft unter fast schon, ja, mancher tatsächlicher Waffengewalt bis an die Front und bis in, ja, suizidale Kamikaze-Aktionen gezwängt. Und das ist definitiv ein Kriegsverbrechen.
Wie viele solcher ausländischen Kräfte sind denn aktuell für Russland im Einsatz? Weiß man da irgendwas?
Wir haben jetzt nur die Zahlen, die uns die Ukraine mitgeteilt hat. Auf unsere Anfrage hat das ukrainische Verteidigungsministerium gesagt, dass mehr als 27.900 Ausländer Verträge mit der russischen Armee abgeschlossen hätten. Also Stand Mai 2025 aus 135 verschiedenen Ländern.
Jetzt muss man einmal sagen, ukrainische Informationen sind in diesem Krieg ja auch nicht unabhängig. Für wie realistisch hältst du diese Zahl trotzdem?
Die einzige Quelle, die nah dran sitzt, ist die ukrainische Armee, weil sie natürlich an der Front selbst sitzt, weil die Geheimdienste eine Aufklärung betreiben und weil sie aber natürlich auch die getöteten Soldaten unter Umständen bergen oder ja identifizieren oder aufgreifen, eben gefangen nehmen. Deswegen ist das schon leider so die beste Quelle, die wir da heranziehen können. Es gibt allerdings auch wirklich sehr viele Erfahrungsberichte, dass diese Rekrutierungsmaßnahmen systematisch geschehen. Also für mich ist es plausibel, dass sich das wirklich im hohen Tausenderbereich bewegt, diese Zahl.
Mhm. Und woher kommen die Menschen meistens?
Die meisten sind tatsächlich aus befreundeten Ländern von Russland, zum Beispiel die ehemaligen Sowjetstaaten. Es ist zahlenmäßig überwiegend aus so Ländern wie Usbekistan oder Kasachstan auch. Aber dann gibt es eben auch einen großen Schwerpunkt auf afrikanische Länder, aus denen dann jetzt vor allen Dingen im letzten Jahr viel rekrutiert wurde, also Kenia oder Ghana zum Beispiel. Und jetzt vor kurzem beobachten wir, dass dann eben auch so Länder wie Indonesien, Kambodscha oder Malaysia in den Fokus gerückt sind.
Aber warum hat sich Russland da umorientiert?
Auf Afrika lag gerade in den letzten Monaten ein sehr starker Fokus. Also es gab sehr viele Überlebende, sehr viele Angehörige, die auch vor die Presse getreten sind, die das anprangern, diese Rekrutierungspraxis, die Tatsache, dass die Leute eben wie Kanonenfutter behandelt werden. Und deswegen gab es so eine Art Backlash, sag ich mal, der dazu geführt hat, dass wahrscheinlich jetzt in den afrikanischen Ländern nicht mehr rekrutiert wird oder nicht mehr so viel.
Und natürlich ist das auch ein Riesenproblem für Russland, die damit international eben doch immer isolierter werden, was sie anfangs am Ukraine-Krieg ja noch geschafft haben zu vermeiden. Aber nun gerade mit dieser Kampagne, dieser Rekrutierungskampagne, verlieren sie gerade auch in Afrika an Rückhalt.
Der Politikwissenschaftler Tim Glavion hat auch gesagt,
jetzt wo es diese Gegenmaßnahmen in wichtigen Ländern gibt, wie eben Kenia, Ghana, Südafrika beispielsweise, aber andere werden auch nachziehen müssen, um nicht von ihrer eigenen Bevölkerung unter Druck zu geraten, werden natürlich diese Rekrutierungsnetzwerke versuchen, auf andere Länder sich auszuweiten.
Das deckt sich mit unseren Erkenntnissen und Beobachtungen über Workwire. Weil Workwire hat nämlich auch noch bis Anfang dieses Jahres in Afrika rekrutiert und dann sehr plötzlich auf Indonesien umgeschwenkt.
Aber der größte Pool der Rekrutierung, da darf man sich keine Illusionen machen, fällt dadurch nicht weg. Und das sind eben die Russland nahestehenden Regierungen und die werden wegen diesem zivilgesellschaftlichen Backlash das nicht einstellen. Länder wie Kuba, Belarus, Weißrussland oder Kirgisistan, Usbekistan. Also man sieht Staaten, die Russland sehr nahe stehen.
Alice, wie wichtig sind denn diese ausländischen Soldaten für Russland insgesamt? Was würdest du sagen nach deiner Recherche?
Die ausländischen Soldaten sind für Russland wichtig, weil Russland bereits hohe Verluste an der Front hat.
Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 450.000 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine bisher getötet wurden.
Und die ausländischen Soldaten verstärken halt die Streitkräfte und wenn sie getötet werden, verursacht das in Russland weniger innenpolitische Probleme, als wenn das eben um russische Staatsbürger gehen würde.
Alice, jetzt hast du, euer ganzes Team, ihr habt da lange recherchiert, ihr seid da so tief eingetaucht. Was ist denn dein persönliches Fazit nach dieser Recherche?
Also ich fand besonders einprägsam, wie zynisch, also wie verharmlosend diese ganze Rekrutierung abläuft. Wenn man diesem Workwire-Channel gefolgt ist und da mitgelesen hat, dann hat man das Gefühl bekommen, dass es wirklich gar nicht menschlich. Also es wird das Risiko, die Gefahr völlig ausgeblendet und da wird dann eher sowas gesagt wie, ja, warum willst du dich für $200 auf einer Baustelle krumm arbeiten und deine Gesundheit ruinieren? Komm doch lieber eben zur russischen Armee und werde reich. Aber ja, dass man dort eben stirbt und dass es sehr, sehr viele bereits das Leben gekostet hat, das wird da komplett ausgeklammert. Das hat mich schon sehr beschäftigt bei dieser Recherche und ich glaube, da werde ich auch noch eine Weile drüber nachdenken.
Gerade deswegen ist es sehr toll, dass du es uns erzählt hast und die Recherche mit uns geteilt hast. Danke, dass du da warst, Alice.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Alice Echtermann vom NDR hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Alice Pesavento und dem Team Verifikation und Faktencheck recherchiert. Und wenn euch genauer interessiert, wie Alice und ihre Kolleginnen das Trainingslager von Workwire in Russland auswendig gemacht haben, dann schaut doch mal rein in ihren Film zur Recherche, den findet ihr in unseren Shownotes. Und morgen geht's bei 11 km um hunderte chinesische Fischerboote und eine geheimnisvolle, kilometerlange Formation, die sie im ostchinesischen Meer gebildet haben. Und vieles spricht dafür, dass sie dort nicht fischen waren. Aber was dann? Was haben sie dort gemacht? Das hört ihr morgen bei 11 km. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbisch. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Laura Picerno, Lorenz Kersten, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info und mein Name ist Kevin Ebert und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Stellt euch vor, ihr seid Anfang 20 und dürft bestimmte Musik nicht hören, bestimmte Bücher nicht lesen. Ihr seid eingesperrt im eigenen Land. Achim Neumann ist in der DDR aufgewachsen, hadert mit diesem Regime und als 1963 in Berlin die Mauer gebaut wird, steht sein Entschluss fest. Er flieht in den Westen mit einem falschen Pass und hat dann nur einen Gedanken, Christa, seine Freundin. Wie kann er ihr zu ihrer Flucht helfen? Achim und eine Gruppe junger Männer schmieden einen verrückten Plan. Man könnte doch einen Tunnel unter der Mauer graben. Im Podcast Zeitkapsel erzählt Achim seine Geschichte. Wie schon in der preisgekrönten ersten Staffel über die Holocaust-Überlebende Irene Butter stellen zwei Jugendliche die Fragen. Eva und Josef sind 16 und 17 und damit im selben Alter wie Achim, als er sich die ersten Gedanken über die Ungerechtigkeiten in der DDR gemacht hat. Das ist ein super Podcast, hört unbedingt rein. Zeitkapsel, Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Findet ihr in ARD Sounds und überall sonst, wo ihr gern Podcasts hört.